Einen wunderschönen Tag bei der Nerdshow. Jetzt sind wir zumindest in der richtigen Stimmung, nachdem ich die erste Intro komplett verbaselt habe, so früh wie es hier ist. Und ich sage euch allen willkommen und begrüße besonders bei mir den Carlo. Einen wunderschönen guten Tag, Carlo. Sebastian.
Jo, moin.
Und Manuel.
Moin, moin.
Es freut mich, euch alle zu sehen. Auch wenn wir wirklich weiter darüber diskutieren müssen, ob wir eine andere Zeit finden, was auch schwer ist, aber dieses 9 Uhr früh macht mich kirre. Aber kriegen wir auch so hin. Es freut mich auf jeden Fall, euch zu sehen. Wir haben versucht, ein bisschen mehr Struktur hier reinzubringen und so weiter und haben alle vorher Themen geteilt, über die wir reden wollen, sind alle komplett vorbereitet natürlich.
Kann man eigentlich sogar schon spoilern, ne? Wir haben heute Thema Superintelligence, Smart
Stimmt.
Glasses, EU-Zölle und.
Ja, bei mir ist es schwer zu sagen. Ich frage mich.
Wir lassen es auf uns zukommen.
Ja, also ich weiß, was es ist, aber es ist nicht so einfach in ein Wort zu fassen. Tech-CEOs. Gut.
Cool, ich freue mich drauf.
Aber wir fangen ein bisschen mit News an. Und ich glaube, du, Ma, du hattest noch eine News von letzter Woche, wo wir eigentlich hätten aufnehmen wollen.
Aber einer, der nicht genannt werden will, dessen Brille gerade schon beschlägt, auf Perucaville war.
Ja, stimmt. Poker will war übrigens sehr gut, kann ich sagen. So reales Leben und so. Also nein, reales
Echte
Leben ist auch die
Menschen.
falsche Antwort. Ne? Aber es war schon. Wir müssen da
Also,
mal einen Family-Trip hinmachen.
ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin so gar kein Festival-Typ. Ich hasse das mit so vielen Menschen und so, das kann ich nicht gut haben. Deswegen bin ich auch damals irgendwie, habe ich mich ja auch fürs VJing entschieden, weil so auf der Bühne ist okay. Das geht dann, aber so dann da, wo die anderen sind ja auch so. War ein paar Mal Sonne, Mond und Sterne, das war mal sehr hart.
Ja, ich bin auch so ein Rein-Raus-Typ. Also 8 Stunden Vollgas und dann wieder nach Hause in mein
Ja.
Bett, nicht ins Zelt.
Zelt,
Ja, ich
gibt's die
hatte aber
Klo?
auch, ich hatte ein Hotelzimmer.
Okay. Na
Artist
gut, alles
Access.
klar.
Das war
Ja.
nicht kein Organ. Wobei man sagen muss, Peruka will auch, du kommst auch am Samstagabend noch 15, 20 Meter an die Bühne ohne Gedrängel. Also es ist jetzt nicht so, dass das so überlaufen ist, dass du nirgendwo mehr hinkommst.
So viel zum Thema, wir haben Struktur. That escalated
Ich wollte
quickly.
das auch gerade sagen. Gut, dass das mit den News so wahnsinnig klappt.
Okay, komm. Starten wir rein in die News. Ja, vom letzten Mal noch, habt ihr alle mitbekommen, ne, die Crypto Week war. Drei ganz wichtige Kryptogesetze in den USA wurden 9 Stunden lang blockiert. Absoluter Rekord. Widerstand war so ein republikanischer Hardliner. Aber also mit einer ganz knappen Mehrheit, 217 zu 212, wurde dann tatsächlich dieses Gesetzespaket verabschiedet. Und darin ist unter anderem dieser Clarity Act für mehr Marktstruktur, Genius Act für die Stablecoin-Regulierung und dann dieser Anti-CBDC Surveillance Act. Das waren die drei, die es jetzt irgendwie erstmal durchgeschafft haben. Und ganz neue News jetzt von heute Nacht ist dann, dass USA diese offizielle staatliche Bitcoin-Reserve eingerichtet hat, aber hat den Markt so ein bisschen enttäuscht, weil ja gar nicht neu gekauft wird, sondern dass sie eigentlich nur diese ganzen beschlagnahmten Bitcoins, die sie da rumliegen haben, beschlossen haben, nicht anzufassen. Und ja, trotzdem ganz ohne große Show, aber schon ziemliche Signalwirkung, haben natürlich auch andere Staaten wie El Salvador oder Bhutan. Europa ist wieder mal hinterher, ne? Wir hätten ja auch unsere Bitcoins nicht verkaufen müssen. Hätten wir jetzt das Doppelte gehabt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als sie damals verkauft haben.
Ja gut, aber das weißt du nie. Das weißt
Ja.
du nie vorher. Es könnte auch irgendwie dann zu einem schlechten Zeitpunkt kann es dann auch viel weniger sein.
Ja. Aber es ist so eine Art digitale Goldreserve jetzt aktuell, ne? Und da die Großen mitspielen, JP Morgan und Co., glaube ich, wird das jetzt auch nicht mehr so leicht wegreguliert werden können. Also im Sinne von, wir dürfen alle nicht Krypto machen. Also das sehen wir es, glaube ich, echt durch.
Das war eine Aussage, die ich mal bekommen hatte von jemandem, der relativ viel Makroökonomie macht. Der einfach meinte, wenn die großen Banken, ein Goldman Sachs und so weiter, größer einsteigen und Krypto-Sachen machen,
Dann
BlackRock
sind wir durch.
etc. mit dem ETF, dann ist der Drops mehr oder minder gelutscht. Ob die Staaten das machen oder nicht, ist relativ egal. Aber wenn die großen das tun, dann bewegt sich was. Und ja, ich bin immer so hin und her gerissen, ne? Ich finde, ja, die haben jetzt eine Reserve, aber es das heißt nur, wir verkaufen so Zeugs nicht, weil sonst müssten sie es verkaufen. Es gibt den Stablecoin Act. Am Ende ist das so ein Mischmasch zwischen, ja, ist ganz cool, dass es eine Regulierung gibt, aber das heißt einfach, dass wenn Tether in Amerika arbeiten will, müssen sie jetzt 1:1 backen mit Dollar und wirklichen quasi genauen Staatsanleihen. Sie
Ist
können
das safe
keine
so, ja?
Zinsen geben.
Ist das safe so? Also es muss jetzt wirklich 100% gebackt sein.
Es muss 100%, also.
Das war das, was wir von der letzten Folge, was ich so mitgenommen hatte, haben wir sofort so ein paar ganz wilde, noch kryptonerdigere als mich angerufen, meinte, hey Sebastian, du hast gesagt, da darf man auch irgendwas anderes machen, das stimmt nicht. So, das ist doch genau das, was irgendwie Junior, Genius und Mika machen, dass es die zwingen, dass es wirklich mit Dollar hinterlegt ist.
Genau. So. Also Dollar und sehr, sehr spezifische Staatsanleihen oder sowas.
Ja.
Ne? Dementsprechend, und wie gesagt, sie dürfen keine Zinsen rausgeben, was wiederum bedeutet, dass, ne, also wenn du dein Geld irgendwie bei der Bank hinlegst und 2% Tagesgeld kriegst, das kriegst du, wirst du dann nicht kriegen. Wo dann manche Leute meinen, da wird es irgendwelche, dann kriegst du Einkaufsgutscheine oder keine Ahnung was, ne? Weil ja eine der Beschwerden von Menschen ist scheinbar, dass rein theoretisch nach dieser Regulierung könnte jetzt Amazon Stablecoin rausbringen.
Mhm.
Und ist halt nicht so reguliert wie eine Bank. Muss das backen und so, aber, ne?
Also ein PayPal, das macht schon Sinn. Also,
wir werden sehen. Wir werden sehen.
Aber 200.000 Bitcoin ist natürlich auch schon eine Ausnummer, ne? Also ist jetzt nicht nix.
200.000 Bitcoin haben sie.
Haben sie in diese Goldreserve oder in diese Reserve gelegt, ja.
Was die alles beschlagnahmt haben, meine Fresse.
Ne? Habt ihr noch News?
Aus der Kryptowelt glaube ich gerade nicht so wirklich. Also da geht's rauf und runter, aber ich glaube da.
Aber hey, wir haben letztes Mal gefragt, ob hier noch ein Ethereum-Bulle ist. Haha. Da hat sich in den letzten Wochen ja ein bisschen was getan. Also ordentlich. Ich glaube, BlackRock hat irgendwie 70% erhöht auch. Also man sah es ja auch im Verhältnis, ne? Verhältnis Bitcoin und Ethereum, das war ja wirklich sehr, sehr traurig. Aber jetzt merkt man halt, okay, Bitcoin hat dann nicht mehr die Riesensteigerung bei den ganzen Tradern, dann geht man halt aufs nächste größere.
Das war jetzt, und jetzt kommen wieder die Presseberichte, wird Ethereum Bitcoin komplett platt machen? Vor 4 Wochen war es, wird Ethereum sterben? Ne? So, kannst du schon wieder verkaufen.
Ja, aber das Krasse ist doch, das ist so wellenartig, dass das doch inzwischen echt planbar ist. Also
ist es wirklich planbar? Also mich hat auch jemand nochmal gefragt, weiter so, was ist denn irgendwie gerade los? Eigentlich habe ich so das Gefühl, am Finanzmarkt, am Kryptomarkt ist eigentlich, es gibt keine neuen Narrative bei Krypto, keine neuen tollen Tools, Geschichten, Technologien. Es gibt nicht irgendwie wahnsinnig tolle Sachen. Also ich höre eigentlich nur von der Wirtschaft, dass alles irgendwie schwierig ist. BMW hat irgendwie so 25% weniger Gewinn irgendwie announced und so weiter. Trotzdem steigt irgendwie alles. Und das liegt aber, glaube ich, daran, also das ist meine These, das können wir gleich mal diskutieren, dass halt, auch wenn jetzt der Trump und die EU, die USA, sich geeinigt haben auf Zölle, das nimmt so ein bisschen Unsicherheit raus und ich habe das Gefühl, dass relativ viel nicht investiertes Geld, was die so zurückgehalten haben, ist dann so auf einen Chunk, hat man das so auf verschiedene Assetklassen verteilt, was dann so einen Boost gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es Narrative sind, sondern ich glaube einfach wirklich, dass man so gesagt hat, solange diese ganze Zollkacke nicht irgendwie ausdiskutiert ist, hat man wahrscheinlich irgendwie einfach Cash-Reserven aufgebaut und jetzt, wo da jetzt ein bisschen Stabilität reinkommt, weil es vielleicht für Europa nicht besonders gut ist, haben die großen Institutionellen einfach gesagt, gut, jetzt, okay, der Trump ist auf jeden Fall einer, der einen Deal macht mit der EU, dann wird das mit anderen auch tun. Dann hat man das einfach eingepreist und investiert. Oder ist das zu kurzfristig gedacht?
Ja, der Markt mag keine Unsicherheiten, so viel ist sicher. Aber trotzdem würde ich denken, wäre das ein relativ kleiner Effekt. Also da reden wir ja nur über ein paar Monate, in denen vielleicht zurückgehalten wurde, wenn überhaupt. Also dass es jetzt steigt gerade wieder, ist schon so ein bisschen die Erleichterung, dass man jetzt weiß, wo man dran ist und dass es dann irgendwie Klarheit gibt. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so sicher, ob das so den Rieseneffekt macht. Ich meine, du hast gerade in der Earnings Season gesehen, wie Big Tech irgendwie Kohle verdient. Also ich meine, die hauen raus.
Microsoft hat gut geliefert, ne?
Ja, Apple auch, also einige.
Genau, deswegen, also da sage ich mal ein bisschen das Gegenteil. Also der Punkt ist ja, haben wir überhaupt keinen Deal zwischen EU und USA. Es gibt kein unterschriebenes Irgendwas-Ding, es gibt kein völkerrechtlich definiertes Irgendwas. Es gibt zwei Menschen, die sich unterhalten haben und es gibt einen Pressebericht von der EU und es gibt irgendeinen Bericht vom Weißen Haus. Und grob haben sie so eine Idee und jetzt vom Prinzip her kauft, soll Deutschland jetzt für was 700 Milliarden Gas kaufen. Das kann Amerika gar nicht liefern, weil die voll sind. Die können so schnell gar nicht mehr Gas produzieren. Das heißt, es wird gar nicht gekauft. Und ich glaube, deswegen sind manche, das ist so ein bisschen mein Gefühl, nämlich Was die Börse gerade beruhigt, These, ist nicht, dass Trump Deals macht, sondern dass alle anfangen zu raffen, Trumps macht Presseberichte. Mehr ist gar nicht notwendig. Es gibt ja auch keinen Deal mit Japan. Es gibt keinen Deal mit China. Es gibt keinen Deal mit sonst wem. Es gibt gar keine Deals. Es gibt nur Presseberichte
über gewollte Deals. Der Trump hat schon so eine Serviette, auf der draufsteht, hier, die EU muss jetzt 15% zahlen und wir zahlen null. Ja, das, ja. Die hat er schon. So,
und, ja, irgendwas hat er bestimmt.
Genau, und mach dir mal weiter.
Ja, ja. Aber der Punkt ist ja, weil wir dann ja weiter überlegen können, wie das mit der Börse ist. Und ich glaube im Moment, und das sieht man an den Earnings Releases, ja, BMW geht runter und ja, Mercedes hat auch irgendwie 50% weniger Profit. Auf der anderen Seite hast du diese ganzen Zahlen von, ne, Amazon ist immens hoch. Apple hat den größten Year-over-Year-Quartalssteigerung des Umsatzes seit 2021. Und Apple ist ja eigentlich keiner von denen, wo wir jetzt sagen würden, da muss was passieren. Ne, du hast auf der anderen Seite, ne, Amazon läuft Bombe, auch wenn da Aktien
Ausblick ein bisschen sind.
Microsoft, Facebook, grandios. Ne, die laufen alle so gut, sodass die großen fünf so sehr am Wachsen ist, dass die restliche Börse wahrscheinlich gar nichts tun muss, damit die Börse wächst. Ne? Deswegen bin ich gar nicht so sicher, ob der ganze Markt wirklich am Wachsen ist oder ob einfach nur die Großen wachsen.
Das ist also wegnivelliert wird. Ne?
Ja. Ja, lass uns aber nicht spekulieren, aber ist ein Thema, ja.
Ich habe noch eine interessante Idee zu den Zöllen.
Ja.
So, ne, das ist ja auch irgendwie, also in der Presseecho zu den Zöllen war ja, glaube ich, so ein bisschen, dass alle gesagt haben, boah, was für ein Scheiß-Deal, das war totale Unterwerfung seitens der EU, wir zahlen 15%, die zahlen null. So, aber eine Sache, die ja tatsächlich passiert ist, der Dollar hat ja ziemlich gegenüber dem Euro abgewertet, ne, eigentlich seitdem Trump da alles angezündet hat. Und das sind nicht ganz 15%, als ich es jetzt gecheckt habe, aber es sind so auf jeden Fall 7 oder 8 mindestens und vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, welchen Zeitraum man hat. Das heißt, die 15% Zoll, die wir da sehen.
Ich glaube, das war ein monster cleverer Deal von Ursula.
Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man einfach reinrechnet, dass der Euro so viel stärker geworden ist. Ja, und er kann es natürlich gut verkaufen.
Und ich verstehe auch immer noch nicht, warum die Amerikaner immer noch da sind und jetzt zahlt Amerika und Deutschland uns 15%. Nein.
Unsere
Produkte werden halt teurer. Was habt ihr denn? Aber wir haben noch gar nicht Manuel gehört. Manuel, sag doch auch mal was.
Ja, ich höre euch da sehr, sehr gerne zu. Ich bin da gar nicht so total up-to-date zu den letzten Sachen. Also zu den Zöllen ist meine Meinung mein Eindruck gerade und ich bin da auch noch am Verstehen. Bis jetzt gibt es ja nur so ein paar ganz dünne Berichtchen und ansonsten macht die Presse da ganz viel raus. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß oder niemand weiß ja, was da wirklich, wirklich drin steckt. Dass das schon ein Investitionssignal ist. Und dann müssen wir mal schauen, was das letztendlich bedeutet. Also werden die großen Konzerne, und ich habe gerade die Autohersteller angesprochen, wie werden die sich letztendlich verhalten? Viele davon investieren ja auch schon in den USA. Ein paar Autos werden ja auch wieder reimportiert. Die werden jetzt günstiger sogar. Also wenn das tatsächlich so halt käme, das wäre natürlich auch eine spannende, also die werden in den USA hergestellt und werden nach Deutschland geliefert. Ich glaube, dass wir noch gar nicht absehen können, was die mittelfristigen Auswirkungen sind. Es ist eine Sache, die ist auf jeden Fall passiert und das ist, dass Europa als schwach wahrgenommen wird in der Welt. Und das ist faktisch einfach in der Wahrnehmung so. Ich glaube, dass als Europa sich clever verhält und gar nicht so ganz groß jetzt eine Welle macht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Deal total schlecht ist für Europa, aber in dem Rest der Welt wirkt es etwas so, als könnte man das mit Europa machen.
Ja.
Und das ist kein gutes mittelfristig, langfristiges politisches Signal. Also Europa muss auf jeden Fall eine Stärke haben. Und ich glaube, Macron hat in so einem halbinternen Meeting, hat er jetzt irgendwas gesagt von, wir müssen irgendwie, ich weiß nicht, wie die genaue Formulierung war, aber wir müssen irgendwie Kante zeigen. Sag mal, ich formuliere das mal so. Und ich glaube, dass das sehr sehr klar das auch ist, auf der, wenn man das mittelfristig, langfristig denkt, wo investiere ich auch nachher, ne, von den großen Konzernen und so. Wenn Europa so schwach halt wahrgenommen wird, dann wird das Geld auch mittelfristig da halt nicht hinfließen. Also wir brauchen als Europa sehr stark eine Positionierung als wir sind stark, wir haben ein Rückgrat, wir lassen auch nicht alles mit uns machen. Das zieht dann, das hat dann auch mittelfristig einen signifikanten Investitionseffekt. Ob das jetzt ein guter Deal ist oder nicht, ganz ehrlich, wir können da fleißig drüber spekulieren und das ist natürlich auch toll, das macht die Presse auch und halb das halbe Netz. Jeder hat eine Meinung, ich weiß es halt noch nicht, zeig mir die Vorlage, zeig mir die Ausnahmen. Also das, was Europa sehr gut kann, ist den Gegner, den Verhandlungspartner in Bürokratie ersticken lassen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich ja auch halt passieren. Da gibt es 83 Loopholes und 85, keine Ahnung was, ja. Extra-Klauseln. Und dann werden wir sehen, wo wir dran sind.
Genau. Die Verschlusskappen von so einem Jack Daniels müssen demnächst auch, darfst dann auch nicht mehr abmachen.
Genau.
Genau.
Die dürfen gerne ihr Fleisch in Deutschland verkaufen. Muss halt nur nach unseren Regeln gemacht sein. Das geht nicht, weil in Amerika die falschen Impfstoffe sind.
Ja. Aber du hast ja das eben gesagt, irgendwie, du hast das Gefühl, irgendwie wirtschaftlich kackt alles gerade so ein bisschen ab. Ich habe es auch so die letzten Monate wahrgenommen, auch wenn es bei uns jetzt so durch Bestandskunden und ganz gutes Neugeschäft eigentlich nicht so durchgeschlagen ist, aber ich habe es von vielen anderen gehört. Jetzt gerade habe ich aber das Gefühl, dass sich alle so ein bisschen vorbereiten auf, okay, das Tal ist erreicht und wir ziehen wieder raus. Ich merke es auch ganz krass so bei den Mitarbeitern, also Bewerbern. Wir besetzen gerade eine iOS-Stelle neu, über 100 Bewerbungen bekommen. Wir haben innerhalb von einer Woche 2-3 gute Kandidaten gefunden und das wäre ja von einem Jahr noch, oder vor 2 Jahren noch komplett undenkbar gewesen.
Also,
das kippt ja auch gerade.
Also das kann ich auch nur bestätigen irgendwie. Also wir rekrutieren gerade auch und du kriegst Senior-Entwickler mit 19 Jahren Erfahrung, irgendwie hast richtig viele Bewerbungen und so, also wirklich sehr amtlich. Das, was so ein bisschen interessant ist, ist, glaube ich, so der Spread, ne, dass die Leute, die richtig was drauf haben oder so, die haben auch schon krasse Ansprüche. Ja, ob sich das so durchsetzen lässt, auch so wenn AI sich auch in der Geschwindigkeit weiter bewegt, weiß ich nicht genau. Und die Junior-Leute, die brauchst du einfach gerade nicht. Aber das nochmal, können wir gleich nochmal ein bisschen vertiefen, wenn wir vielleicht über AI sprechen. So, ich glaube trotzdem, dass irgendwie in Automotive, also ich würde jetzt nicht irgendwie, also ich glaube, das ist noch nicht da ausgestanden, so richtig. Also, dass da ein Tal erreicht ist, boah, weiß ich nicht. Das geht auch.
Also ich glaube, da gibt es eine absolut strukturelle Krise. Da ist kein Tal erreicht. Das geht noch richtig fleißig runter. Also wenn du China dir anschaust, also die größten Absatzmärkte, BMW, Mercedes und so, ist letztendlich China. Das ist ein wichtiger Markt. Die Konkurrenz ist da total enorm. Da war gerade die Automesse. Die ist deutlich größer als alle anderen Automessen mittlerweile.
Ich meinte jetzt wirklich Deutschland gesamt, aber ja.
Ah, okay. Ich dachte, okay. Aber im Automotive-Sektor, also Deutschland hat ein absolut strukturelles Problem da. Ja. Die Automesse in China, da waren eine neue nach der nächsten. Es waren ein paar andere Automessen jetzt in letzter Zeit. Da hat nur VW irgendwie irgendwas Neues vorgestellt. Das war irgendwie auch nur so ein bisschen Relift und so. Also das ist, die Musik spielt ganz woanders. Und das ist ein strukturelles Problem. Also auch das jetzt Daimler und BMW und so, weil der China-Markt eben, was machen die irgendwie 30-40% ihres Umsatzes machen die dort? Der China-Markt bricht halt weg und da gibt es auch wirklich tatsächlich signifikante strukturelle Probleme. Und das wird auch mittelfristig nicht der Wachstumsmotor von Deutschland sein.
Der Wachstumsmotor ist halt weg. Aber man muss eine Sache verstehen, China bricht jetzt nicht weg, weil die chinesische Konkurrenz so überragend gut ist. Also da habe ich witzigerweise auch schon verschiedene Sachen gehört. Während von einem halben Jahr haben ja alle davon so geschwärmt, so guck mal hier, BYD macht ganz tolle Autos und dann hat auch eine so eine Fabrik, die so komplett ohne Menschen funktioniert hat. Ich weiß nicht, was Xiaomi, genau.
Xiaomi, ja.
Ja, genau. Die haben da so ein Auto, wo alle gesagt haben, so, ey, guck mal, was da alles drin ist und so. Und H4In, ein paar Leute, die in meinem erweiterten Freundeskreis haben sich mal so ein Ding geholt, um es mal zu testen, und meinen, das ist halt komplett scheiße. Ja, irgendwie, es funktioniert alles vorne und hinten nicht und es irgendwie fällt irgendwie auseinander nach einem halben Jahr. Fallen Teile ab, irgendwie Software ist irgendwie buggy. Also
da würde ich gerne mal einen Gegenwurf machen. Also das ist so, dass VW produziert ja Software. Die haben mittlerweile, also für die, eigentlich generell die Software, die in Wolfsburg produziert wird, die hat mittlerweile 6 verschiedene Versionen, aber für das gleiche System im Prinzip, aber im Prinzip 6 Forks, wenn man so will. Sie soll im Jahr 2030 einsatzbereit sein. Die haben jetzt in China haben die jetzt den Stecker gezogen, weil die gesagt haben, das geht nicht, wir haben gar keine Chance gegen die Chinesen, und die haben die ganze Softwareentwicklung, also über 2 Milliarden investieren die nur in die Softwareentwicklung in China, entwickeln die komplett
VW
dort.
China.
VW, ganz genau. Das heißt, Wolfsburg wird eigentlich komplett entmachtet. Also komplett entmachtet, ne? Ein bisschen große Worte, aber wird signifikant strategisch entmachtet als wesentlicher Standpunkt und Standort und Kern. Die Software wird in China entwickelt mit Partnern dort, und dann wird sie in andere Länder ausgerollt, weil es überhaupt nicht funktioniert.
Ja, aber deswegen und weil die halt sehen nicht diese Interfaces bis
2030.
Genau, deswegen sehen diese Interfaces auch immer aus, als wären die von vor 10 Jahren, weil die von vor 10 Jahren sind. Also wir haben 3 Jahre lang an einem selbstfahrenden Auto-Interface mitentwickelt, und die Sachen kommen jetzt langsam erst ins Auto rein. Das sind einfach Zyklen, da kannst du mit den Chinesen nicht mehr mithalten. Aber ganz ehrlich, diese Menge an Tests, die da gemacht wird, die findet bei einem Xiaomi einfach nicht statt. Also da ist so ein bisschen Sicherheit und Innovation, die sich wieder gegenüberstehen. Ne?
Also vielleicht wir zusammen mal so ein BYD-Auto für 30.000 Euro kaufen.
Das ist für jeden. Also ich habe in Thailand eins gesehen und ich war begeistert.
Also
ich fand's cool.
Also vielleicht mal ganz kurz. Ne? Also ich habe die Zahlen kurz mal gezogen hier. Anteil chinesischer Marken in China 2020 38%, ausländische Marken 62%, in Q1 2025 69%, chinesische Marken 31%, ausländische Marken. Das ist komplett krass. Ja? Das heißt also von 30 auf 69%. Die Ausländer haben da einfach, verlieren da signifikant einfach an Marktanteile. Vielleicht sind die Autos wirklich so schlecht, glaube ich nicht.
Das liegt aber, du hast recht, das ist auch etwas, das hat ein bisschen was mit Nationalismus zu tun. Das hat aber auch damit was zu tun, dass die Chinesen, die haben neue Autos genommen, haben sie vom Band rollen lassen und haben sie als Gebrauch deklariert, um sie überhaupt ihre Absatzzahlen von ihrer Planwirtschaft hinzukriegen. Und damit waren die so ultra günstig, dass es einfach gar keinen Sinn gemacht hat für jemanden, der aus China kommt, irgendein anderes Auto zu kaufen. Das macht einfach gar keinen Sinn, außer du willst das als Statussymbol haben. So, und mit so einer Strategie, die politisch ultra gefördert ist, ist es kein Wunder, solche Zahlen zu erreichen. Ist das nachhaltig, ist die Frage.
So, nee, genau. Das muss ich auch.
Mach du erst mal, Olli.
Die ganzen Dinger werden mit Verlust verkauft im Moment. In Deutschland, jedes chinesische Auto, das du kaufst, ist staatlich gefördert mit Verlust verkauft. Die verlieren Geld pro Auto.
So, ich höre euch ja, und ich finde das alles, wunderbar. Trotzdem sind das die realistischen Marktzahlen aktuell. Und du kannst durch Subvention kannst du halt auch eben ausländische Autos, egal wie toll die sind, kannst du nachher schon auch signifikant eben einen Absatzverlust und auch einen finanziellen Schaden, weiß ich nicht, aber finanziellen ist ja.
Nein, die Autobauer in Europa, die haben richtige Schäden. Und es kann auch sein, dass dann der ein oder andere nicht überlebt. Und wenn der dann erstmal platt ist, dann kommt ja auch nicht wieder. Ne? Dann kann es einfach sein, dass das ein bisschen der längere
Atem. Das wäre auch meine Hauptaussage. Das hat halt eine ganz echte Markt- oder eine bilanzielle Konsequenz sozusagen.
Gut. Ich versuche mal ins nächste Thema zu kommen.
Jawohl.
Mit einer kleinen Zwischenbemerkung. Mein Mercedes wechselt auf der Autobahn jetzt die Spur von selber. Also wirklich, dass er so Spur links, rechts fährt.
Ist das jetzt neu, weil du ein Over-the-Air-Update hattest? Oder?
Over-the-Air-Update vor 2 Tagen, fährt jetzt links, rechts und wechselt, sieht, dass er zu langsam ist und wechselt auf die Überholspur, überholt und fährt wieder auf die andere
Spur. Das war eines der Features, an denen wir 2018 für einen Zulieferer gearbeitet haben.
Siehst du?
Und auch an automatisch Autobahn abbiegen, dass die Autobahn wechselt
von selber. Ja, genau. Autobahn runter fährt er nicht. Ich habe nämlich dann in Brüssel gewartet, so jetzt kam die Abfahrt. Gut, aber anderes Thema. Ich hatte ein Thema, was ich gerade spannend finde, an diesen Zahlen, die man sieht. Weil ich habe so ein bisschen, ne, Facebook läuft Bombe. Okay, Apple ist so ein bisschen der Outlier. Kommen wir gleich zu, warum Outlier. Und Microsoft läuft Bombe. Und es gibt so ein, tue ich in die Shownotes, es gibt so ein Tweet-Thread von Satya Nadella. Und ich frage mich so ein bisschen, ob wir gerade in der Zeit des Tech-CEOs sind. Oder anders gesagt, des technologisch versierten CEOs. Weil wenn du dir den Thread anguckst, wie Satya über Azure redet, was die gemacht haben, die übrigens ganz nebenbei im Moment, warte, wie war das? Genau, die bauen im Moment so viel Kapazität in die Rechenzentren jeden Monat, wie sie in ihren ersten 5 Jahren von Azure gebaut haben.
Ja, ja, Sam Altman hat ja gesagt, ich bin total stolz auf mein Team, dass ihr jetzt irgendwie 1 Million Grafikkarten hier hingepackt habt, aber ihr müsst einfach das noch verzehnfachen.
Ja, genau. So, ne, Azure Foundry und so weiter, was sie mit AI machen. Also er hat wirklich technischen Tweet geschrieben und ich frage mich so ein bisschen, ob das gerade die Notwendigkeit ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Steve Ballmer in dieser Zeit irgendwie überleben würde. Meint ihr, dass es noch relevanter ist im Moment, dass der Chef der Firma Technikwissen hat? Ja, siehe Elon Musk, ja, siehe Microsoft, siehe sonst was.
Natürlich. Also wenn du irgendwie eine Strategie aufziehen willst, die in der Zukunft bestimmt hast, dann musst du wirklich intrinsisch die ganze Kultur, alles auf Automatisierung, auf Agents, auf AI und Co. ausrichten können. Also jemand, der da in einer alten Welt verhaftet ist oder nicht wenigstens einen geilen Sparring-Partner hat, der die Macht auch hat, solche Prozesse wirklich nachhaltig zu verändern. Was automatisierbar ist, wird automatisiert. Und wenn du es nicht tust, hängst du hinterher.
Ich glaube, du musst ja auf dem Weg dahin auch ein paar Entscheidungen treffen, die nicht immer angenehm sind. Teilweise vielleicht dein eigenes Business wegkannibalisieren oder so, ne, und so weiter und so fort. Und wenn du da nicht die Weitsicht hast, die du nur dann hast, wenn du auch das technische Verständnis hast, was irgendwie gehen kann, wenn du in der Vergangenheit schon mal ein paar Sachen gesehen hast, die dann irgendwo passieren, dann wirst du abgehangen. Ich glaube, jemand, der sehr ökonomisch denkt, der trifft halt nicht langfristig die richtigen Entscheidungen. Und ich glaube halt auch immer daran, so ein bisschen Founder-Mode-mäßig, dass ein guter CEO, he makes a difference. Ja, wenn er sich mit den Leuten so ein bisschen hinsetzt und sagt so, pass mal auf, das ist schon ganz okay, aber lass mal hier nochmal ein bisschen so machen, nochmal so machen. Das sind oft auch ganz gute Produktleute. Bei Microsoft kann ich das jetzt null abschätzen, weil es einfach zu groß und zu krass ist, aber
ja, aber den Impact, so den Satya hatte, was der da rumgedreht hat, war schon heftig, ne?
Ja, auch irgendwie, ich habe irgendwann letztens so einen OMR-Podcast gehört mit dem Typen bei SpaceX, einem Deutschen, der bei SpaceX irgendwie da eine sehr hohe Position hatte, wieder auch über Elon geredet hat und so. Und da muss man das ganze Blablub mit dem, dass er immer schneller, höher, heftiger. Also ich bin wirklich kein Elon Musk-Fan, ganz im Gegenteil. Ich finde, der Typ ist komplett irre. Aber ich glaube schon, dass er sich im Detail mit den Leuten hinsetzt, sehr schnell versteht, was geht und auch gute Ideen hat. Also das hat er immer, das kam immer aus dem Gespräch raus, dass er gesagt hat, so, auch wenn er es halt dann nicht im Detail irgendwie Thermodynamikgesetze kann, er hat das dann schon verstanden, was man irgendwie, wie man es irgendwie anders machen kann. So. Gutes Gespür dafür, was realisierbar ist.
Aber es ist auch wieder Technikverständnis, ne? Und das haben wir halt gefühlt in Europa auch wenig. Wir haben ja eh wenig Tech-Konzerne.
Also, deutsche Ingenieure, das sind halt leider nicht so diese Visionären, Weitspringer, ne? Aber das Technik-Know-how, das...
Nein, aber jetzt CEO, jetzt, keine Ahnung, ich hätte nochmal nachgucken müssen, aber was ist der... Ich bin mir ziemlich sicher, dass BMW, VW und so weiter irgendwelche Juristen, Finanzler etc. Menschen.
Nee, ich mach da mal ein Beispiel dran. Entschuldigung, Manuel, du zuerst ruhig.
Ja. Ja, ich würde da einen Gegenpunkt. Wir wollen ja ein bisschen kontroverse, deswegen ich mache immer so ein bisschen die Gegenmeinung hier mal. Ich würde das mal nicht Tech-CEO nennen. Ich weiß nicht, wie viel Zeilen Code Satya Nadella geschrieben hat in seinem Leben. Ich weiß nicht, also wenn du die großen Tech-CEOs dir anschaust, was die wirklich gemacht haben, ich würde das eigentlich Product-CEOs nennen. Für mich ist das deutlich mehr eigentlich Leute, die beide Welten verstehen, weil auch ein Sergey Brin war nicht ein großartiger CEO und der codet jetzt munter irgendwie im AI-Lab weiter und der codet wirklich, zumindest ist das letzte Interview, was ich irgendwie gehört habe, das erzählt er, da geht er auf. Du brauchst nicht nur ein Technikverständnis, also eine Liebe für Maschinen, sondern auch eine Liebe für Menschen. Weil letztendlich musst du halt auch Menschen führen. Und das ist, glaube ich, genau das. Also nur den deutschen Ingenieur jetzt zu sagen, und du wirst jetzt unser neuer CEO, könnte ich mir vorstellen, dass das halt auch zu kurz greift. Und wir brauchen diese, auch, glaube ich, eine nicht so total häufige Mischung aus Leute, die eben beides können, die das Potenzial von Technik verstehen, die aber auch den Umgang mit Menschen sehr, sehr gut können. Ich weiß jetzt nicht, ob Elon Musk da das beste Vorbild ist im Sinne Umgang mit Menschen. Ja, ne, haben es wir auch, ja immer auch drüber gesprochen. Aber es gibt ganz viele Leute, die mit Elon Musk, für Elon Musk arbeiten und die sagen, die gehen für ihn durchs Feuer und zurück.
Aber nicht nur die Menschen, die mit ihm arbeiten, auch das Verständnis für die Nutzer. Also die Nutzerzentrierung ist eine Sache, die genau. Wir in Deutschland einfach ja. komplett
verkacken. Aber das ist die Produktseite, genau. Ja.
Ganz genau. Und das ist so, das ist für mich so ein Dreieck irgendwie von, ich verstehe, was in Tech möglich ist und wo das quasi hingehen kann. Ich verstehe, was die Nutzer eigentlich brauchen und ich verstehe auch, wie ich Menschen motiviere, meine Vision umzusetzen. Vielleicht dann noch den vierten Punkt. Ich habe auch ein bisschen wirtschaftliches Verständnis. Das kann man sich aber im Zweifel auch einkaufen. Die Zeit, die wir so im Jahr 2000 hatten, so die Zeit der MBAs, die Zeit der Berater, der Investmentbanker, die wäre für mich signifikant vorbei. Wo kommt die ganze Wertentwicklung her? Ich habe mir nochmal, weil wir vorher in die Diskussion hatten, S&P hoch, runter, mal aus anderen Perspektive, die Wertentwicklung aus den letzten Jahrzehnten ist aus Tech gekommen. Ich meine jetzt nicht nur Digital-Tech, sondern vorher Industrie und jetzt aber signifikant Tech. Die Top 7 hatten 2010 irgendwie 11% am S&P, die haben jetzt 33% und ja, das ist signifikant pervers. Gestiegen. Und Top 7 Companies im S&P und die anderen, die dümpeln halt so vor sich hin, kann man sich sehr gut die Kurven anschauen und die machen den ganzen Wachstum aus. Und natürlich brauche ich dann Menschen, die auch in der Führung sind, die dieses Thema verstehen. Die Wertschöpfung kommt aus der Tech. Das ist, oder also im Wesentlichen, ne? Und Tech meine ich auch ein bisschen größer. Ich meine auch den ganzen, nicht nur Digitalisierung, sondern im weiteren Sinne Tech. Aber da kommt das her, was wir letztendlich, was halt die Wirtschaft treibt. Und deswegen ist auch Deutschland stark gefährdet. Und das holen wir auch nicht in 5 oder 10 Jahren nach, sondern brauchen einen strukturierten Plan, wie wir da halt die nächste Welle nicht verpassen.
Boah, also, was eine gute Überleitung.
Ich würde würd gerne noch eine Sache loswerden.
Dann komme ich zu meiner Überleitung. Aber mach sie nicht ganz kaputt, Sebastian.
Okay, als Beispiel ist für mich Aleph Alpha. Ja, also irgendwie Amerika hat 2 große, fette AI-Companies, OpenAI und Anthropic. Anthropic ist natürlich aus OpenAI herausgegangen. Dann hat irgendwie Frankreich hat Mistral. Ja, ist natürlich auch ein Ex-OpenAI-Emerit. Und wir haben Aleph Alpha. Aleph Alpha ist für mich so ein richtiges Beispiel dafür, wie so eigentlich betriebswirtschaftliche, weißt du, die Schwarzgruppe hat gesagt, wir stellen die Cloud zur Verfügung, aber ich glaube, so richtig ernst meinen sie das nicht. Eigentlich wollen sie auch nur Geld verdienen und es interessiert sie gar nicht, ob da wirklich die Welt verändert wird oder keine Ahnung. Das heißt, so richtig Ressourcen haben die nicht. Dann ist der CEO, ehrlich gesagt, für mich ein CEO und nicht besonders weitsichtig. Der ist nicht tech genug, der kriegt es auf jeden Fall nicht hin, weil für mich hat Aleph Alpha keine Relevanz und so. Und da sieht man einfach, dass sowas komplett einfach where's the difference? So.
Das ist genau der Punkt und das hält meine Überleitung noch intakt, indem wir in Richtung AI gehen jetzt, weil die spannende Frage wäre ja, und die müssen wir gar nicht jetzt diskutieren, was ist denn der nächste CEO, ne? Du hattest mal irgendwie so Production-Know-how war wichtig, dann war Finance-Know-how wichtig, jetzt ist irgendwie Tech-Know-how und Programmier-Know-how. Ist jetzt AI-Know-how oder ist Automatisierungs-Know-how oder ist am Ende oder ist der nächste, der wichtig ist, irgendwie jemand mit immensen Sozialkompetenzen, um das Problem, wie Arbeit in Zukunft aussieht, abgefedert wird und so weiter? Damit Leute in der Firma noch arbeiten wollen, weil du die sehr guten Leute brauchst. Ich meine, diese Schere, dass die sehr guten Leute sich aussuchen können, wo sie arbeiten, wird ja wahrscheinlich immer größer werden. Siehe Mark Zuckerberg, ja, du hast
natürlich hunderte von Millionen. Diese ganzen Spezialisten, die du jetzt brauchst, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, der CEO muss, so wie wir beim letzten Mal auch das Thema hatten, dass es keine Prompt-Engineers braucht, sondern Context-Engineers braucht, glaube ich, auch der CEO genau das mitbringen und sagen, ich verstehe eigentlich alle Prozesse, alle Bereiche, sehe den großen Kontext des Ganzen und kann das wirklich zusammenbringen. Und das ist eine echte Challenge. Also es ist einfach, ein guter Finanzer zu sein, ein guter Legal-Mensch zu sein, aber so ein Allrounder zu sein, der von allem versteht, wie diese Prozesse ineinander greifen, um dann zu sagen, ich löse nicht isolierte Use-Cases, sondern ich löse ganze Problemketten vollständig. Das ist schon...
Und das kann mir keiner was erzählen, ne? Und es kann mir keiner irgendwas erzählen und irgendwie, ne, Handel A, B und C sagen drei verschiedene Sachen, die ich dreimal nicht verstehe und dementsprechend kann ich keine Entscheidung treffen. Aber es bringt uns ein bisschen zum AI-Case. Da hat nämlich Manuel, glaube ich, was mitgebracht, ne?
Ja, genau. Also Meta steigt jetzt auch ein. Also wir hatten das ja auch schon kurz besprochen in einer der letzten Folgen, dass Meta da hart am Heiern ist und wirklich so astronomische Hurricane-Ablösen zahlt irgendwie oder Sign-up-Boni. Und Zuck hat mal wieder ein Manifesto oder ein, weiß ich nicht, ein Aufsatz veröffentlicht, wo er so seine Sicht der Welt sieht. Er hat das ja schon ein paar Mal gemacht. Also er hatte da ja auch mal zu Privacy was gemacht. Wir werden jetzt eine Privacy Company, als das gerade so Thema wurde, 2019 war das. Und dann hat er was zu Metaverse ja mal gesagt. Und dann gab es ja auch das Rebranding, 21 war das. Wir werden jetzt eine Meta-Company. Klar, das war mit die Pandemie, alle sitzen zu Hause. Und dann war das komplett. Und dann hat er gesagt, okay, wir packen jetzt 10 Milliarden jedes Jahr in dieses Thema rein. Ich glaube, er hat auch mittlerweile 50 Milliarden. Ich weiß es nicht, können wir darüber streiten, verbrannt oder nicht verbrannt. Also für mich ist das, sind wir immer noch nicht deutlich weiter, aber manchmal braucht sowas ja auch viel, viel Zeit. Zumindest meine Sicht der Dinge ist das nicht, da, dass wir alle im Metaverse nachher abhängen. Anderes Thema, vielleicht auch mal für den nächsten Podcast. Und jetzt das Thema AI. Und was ich spannend finde, ist, dass er einen anderen, also könnt ihr alle auf meta.com, ich glaube, /superintelligence oder so, ne? Also er schreibt da auch tatsächlich, dass Superintelligence irgendwie nah ist in seiner Formulierung. Und er hat einen anderen Take. Wir haben ganz viel, hören wir irgendwie, ui, die ganzen Jobs sind auch so Anthropic, CEO und so, der dann sagt so, hey, die ganzen Jobs, die fallen weg in 2 Jahren, dass die Entwickler, dass AI das alles besser machen kann als die Entwickler und so. Jetzt mal theoretisch vielleicht nur, aber das halt machen kann. Und er hat ein ganz anderes Narrativ und ich finde das eigentlich ein ganz positives Narrativ. Und das Narrativ ist eigentlich eher, AI wird uns helfen, unsere Ziele zu erreichen, besser zu werden, erfüllter zu werden, wie auch immer. Und plötzlich hat er so ein ganz spannendes Framing, dass es uns, uns einfach besser macht und dass AI ja etwas Schönes ist. Ich finde das clever, ich finde das smart. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das wirklich etwas ist, wo, also die Absichten von Facebook oder Meta, ihr kennt meine Meinung, ich bin da sehr kritisch eingestellt in einer Company, die Move Fast and Break Things postuliert hat mal, so ist die Denke immer noch. Ich bin mir, das ist keine, die will nicht nur die Menschen besser machen, sondern er will auch Geld verdienen, klar. Und vor allem jemand, der sehr eigentlich von außen datengetrieben Leute beeinflusst hat, dass der jetzt plötzlich anfängt, ich will das Gute für den Menschen und so weiter, wie soll das Geschäftsmodell dann letztendlich aussehen und so, warten wir doch mal ab. Aber was ich gut finde und was ich wirklich sehr beeindruckend finde an Zuck ist, dass der immer wieder kommt und die ganze Company im Prinzip wettet nicht, aber so einfach sehr hart da halt gegenhält. Oder nicht gegenhält, sondern hat halt investiert. Ne? Er hat jetzt diese, keine Ahnung, über 10 Leute abgeworben, viele mit sehr, sehr hohen, immensen Gehältern und Boni. Und der meint es ernst und der macht es auch ernst. Und eigentlich disruptet er sein eigenes Geschäft wieder ein Stück weit. Und das finde ich total beeindruckend. Was ist eure Meinung zu denen? Habt ihr das gelesen? Habt ihr irgendwie eine Meinung dazu?
Ich habe ganz artig meine Hand gehoben. Guck, ihr könnt auch eure Hand heben. Ich finde es erstmal auch einen spannenden Post. Ich finde auch seinen Take, dass er einfach sagt, okay, es braucht einfach jeder so ein persönliches AI-Ding. Das passt natürlich zu Facebook, weil lauter, ne, soziale Profile da drin. Aber dass jeder sein eigenes AI braucht, um einfach besser zu werden und nicht so ein großes. Und der macht das wesentlich persönlicher. Haben auch ein paar Psychologen, Marketingleute und so weiter mitgeschrieben. Das finde ich schon okay. Ich wollte einmal sagen, also dieses Move Fast and Break Things gibt es so nicht mehr. Ist mittlerweile wesentlich komplizierter. Das ist, weil dafür ist das Ding zu groß. Und ich finde eigentlich, ich finde Apples allgemeines Privacy-Fokus-Thema immer noch gut. Und bei Facebook ist dieser diese gesamte Herangehensweise an AI mit Open Source und das muss allgemein zur Verfügung stehen und so weiter, ein Gegenpol, den wir brauchen. Deswegen gebe ich erstmal Facebook da 100% Benefit of the Doubt und sage einfach, okay, fein. Ich weiß halt nicht, ob es hilft. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie sehr sie da rankommen werden und so. Ne? Und es ist halt noch ein anderer Ding und ich wünsche mir, dass Facebook damit Open Source weitermacht und da wirklich was erreicht, damit wir ganz nebenbei Standing on the Shoulders of Giant in Europa auch noch irgendwie an diesen Open Source Tools mitpartizipieren können. Weil ansonsten werden es die anderen Großen. Deswegen finde ich seinen Move eigentlich ganz gut. Ob er funktioniert, kann ich auch nicht genau sagen. Aber ich gebe erstmal weiter, Carlo.
Also grundsätzlich glaube ich, Zuckerberg will natürlich Geld verdienen, aber der ist natürlich jetzt, wenn du guckst, mal ganz persönlich auch an einem Punkt im Leben, wo der Laden irgendwie sicherlich nicht ohne ihn läuft, aber das ist eine Maschine, ne? Dass er sich selber tatsächlich solche etwas abgesetzten Gedanken macht und sagt, ich will auch was bewegen und ich will das auch positiv, finde ich auch aus einer produktstrategischen Sicht richtig und sinnvoll. Denn wenn du genau das schaffst, ne, AI in den Alltag zu bringen und wirklich als Hilfe, Unterstützung, nichts, vor dem ich Angst haben muss, zu bauen, wo Technologie nicht mehr zum Selbstzweck ist, sondern sich eigentlich zurücknimmt und trotzdem da ist, mich unterstützt mit den Smart Glasses, Übergangsspoiler, in den Alltag reinkommt, dann macht das natürlich auch sowohl für die Firma als auch für die Produktstrategie Sinn. Also es ist schon der richtige Weg. Und ich meine, die wollen 100 Milliarden nur in die Infrastruktur alleine investieren. Bisschen Zeit
ist. Schnauft der Sebastian schon.
Also noch ein Satz, bevor Sebastian da jetzt reingrätscht. Nur so spannend finde ich auch, dass der sehr stark, also im Gegensatz zu allen anderen, sehr starken Hardware quasi Play sozusagen andeutet. Und das ist klar, ne? Wir hatten drüber gesprochen, über Johnny Ive und so, da kommt ja auch irgendwas. Aber das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und das hat so eine andere Sichtweise auf das Thema AI.
Da muss der sich auch noch Privacy-Gedanken machen, weil wenn er dann schreibt und so eine Brille, wird alles sehen, was du siehst und alles hören, was du hörst und so, ah.
Ja, jetzt sind wir aber ehrlich, das ist die Welt, in der wir in 10, 15 Jahren sein werden. Das kannst du fast gar nicht mehr stoppen. Aber können wir gleich diskutieren. Wird sehr, sehr interessant werden. Sebastian, du hast
ich habe geschnauft, ja, aber mehr deswegen, weil hier gerade, ich musste den Kleinen gerade nochmal abgeben und ist mal ein bisschen spannend. Aber ich habe eine andere Sichtweise, so ein bisschen an die Stelle, warum, also was seine Beweggründe sind. Die sind, also natürlich, ich glaube, er ist immer auch ganz in seinem Herzen sehr technisch getrieben und er findet das total cool und deswegen macht er das irgendwie. Und ist auch total spannend. Machen ja alle gerade AI und alle sind sich einig, das ist die Revolution. Aber ich glaube auch, dass Meta in seinem tiefsten Kern dadurch unfassbar bedroht ist. Ich habe das im letzten Podcast ja schon mal einmal gesagt. Ich habe gesagt, dass wenn du jetzt einen Agenten hast, der die Sneaker kauft, so und sagt einfach so, hier, ich will die New Balance 574 haben, das sind immer die gleichen, kauf die mir einfach, dann gibt es keine Differenzierung mehr, ob ich die jetzt bei Amazon hole oder sonst wo und dann kann der Agent loslaufen und irgendeinen Shop raussuchen, der es als günstiges macht. Und das macht was mit der Liquidität. Genauso ist es bei Meta jetzt gerade auch so. Meta profitiert unfassbar davon, dass Leute Werbung schalten und nicht verstehen, wann ein Marketingkanal unter Umständen gesättigt ist und dann hauen sie zu viel Budget da rein und so weiter. Sie können auch die Effekte nicht hundertprozentig abschätzen. Eine super AI kann das schon. Ja, du kannst ein Modell da drauf setzen und die könnte ganz inkrementelle Änderungen auf verschiedenen Kanälen, die ganz leicht nur messbar sind und könnte das perfekt optimieren und könnte einfach Meta an der Stelle ein unfassbares Business abgraben, ja, was dann einfach nicht mehr existiert, weil der Markt so durchliquide gemacht worden ist, so transparent gemacht worden ist, dass das nicht geht.
Ja, aber auf der anderen Seite hast du auch diese Hyperpersonalisierungsmöglichkeit, die dann nur ein Facebook wirklich bieten kann. Ne?
Natürlich, natürlich, das ist die Chance. Ne? Aber das ist ja das, was wir gerade gesagt haben. Auch dafür brauchst du AI. Das ist ja das, was wir gesagt haben. Er ist ein Tech-CEO, der versteht, der das cool findet, der auch bereit ist, seinen eigenen Markt zu kannibalisieren, zu sagen, hey, das muss ich jetzt erfinden, sonst zuzinkt wer anders. Ja, und sich da an der Stelle auch massiv zu investieren. Und dass das Ganze ein Hardware-Play ist, also wenn du so ein Modell basteln willst, was irgendwie, also Menschen haben das bisher nicht geschafft, ein Modell zu entwickeln, was dir über Omnichannel sagen kann für eine Marketingmodellierung, wie du deine Kanäle sättigst, am besten optimiert. Also da gibt's, also meines Wissens nach gibt's da nichts.
Nee, das ist alles noch, das war schon vor 10, 15, 20 Jahren so. Ein guter Einkäufer und so weiter schlägt jedes automatisierte Tool.
Ja, genau.
Ja. Aber ich bin da total dabei. Das ist ein Play, weil sein Geschäft massiv bedroht ist. Und das sieht er jedes Mal gut. Das hat er 2012 gesehen, als die Mobile Crisis war. Also so, als sie halt spät mit in den Mobil gegangen sind. Hat er gesehen, als Snapchat kam. Hat er gesehen, als Instagram kam und so. Das sieht er dann halt schon. Und dann geht er all in. Und das finde ich halt total cool. Und die Möglichkeit hat er auch. Ich frag mich ein bisschen, ob die sowieso, also überhaupt noch daran glauben, dass das Ad-Modell in 10, 15 Jahren überhaupt noch ein relevantes Modell ist. Also ich glaube, das geht auch ein Stück weit flöten. Also ich sehe zumindest da die Zukunft nicht halt so wirklich. Das muss Google genauso machen, den Shift, den werden sie letztendlich machen müssen. Zu irgendeinem Zeitpunkt wird auch die Google-Suche wird auch einfach direkt Antworten geben oder deutlich mehr halt Antworten geben und es wird viel weniger Platz für Ads sein. Also zumindest ist das, wo ich die Welt hingehen sehe und wir werden
Oder es wird viel mehr Platz sein für Ads, du wirst es nicht so mitkriegen.
Da ist ja halt die Frage, musst du das ist paid oder so, musst du es nachher noch sagen oder nicht? Und dann wird sehr spannend sein, wie das letztendlich passiert. Überall, wo Aufmerksamkeit ist, werden wir Ads haben, es sei denn, wir haben so smarte Tools, dass wir die Ads einfach smart halt auch ausblenden können.
Aber du hattest jetzt eben so ein bisschen das Thema gehabt, Sebastian, dass du den Sneaker damit kaufst. Bin ich bei dir, ne? Also für Brands wird es wahnsinnig schwierig, ne? Also du musst eigentlich einen sehr, sehr starken Brand haben, damit jemand danach sucht. Und dann ist aber der Verkäufer scheißegal, ne? Also der Shop-Brand, der wird echt leiden. Aber es gibt natürlich noch tausend andere Themen. Ich meine, die wollen in den Alltag rein. Sie wollen es am Ende schaffen, dass du das Werkzeug bist, mit dem du alles machst. So wie ein Snapchat in Asien, Payment und Bestellung und Gaming und alles einfach zusammen ist. Ist das am Ende ein Betriebssystem? Ist das ein Companion in deinem Leben? Und das ist eine Hop- oder Top-Wette. Und da ist Facebook natürlich schon relativ weit vorne. Mit der neuen Generation der Leute natürlich nicht. Die kennen Facebook im Zweifel gar nicht oder denken, da gehen nur die
anderen. Aber Instagram dazu, ne?
Instagram, dem Konzern, also, genau, den kennen sie schon. Und sie sind in der Pole-Position, diese kontinuierliche Begleitung zu machen. Deswegen auch der Hardware-Move. Ich meine, Amazon hat das bis jetzt mit einer Alexa komplett verkackt. Die waren im Wohnzimmer oder sind im Wohnzimmer.
Da bin ich jetzt nicht kontrovers, also würde ich dir zustimmen.
Okay. Ob boring Alexa verkackt hat, weiß ich nicht genau.
Doch, Alexa.
Aber wo, also kurze Frage, da, wo steht denn Amazon AI-mäßig? Also da kriege ich viel zu wenig mit. Also
bei Anthropic investiert und haben natürlich ihre Bedrock-Plattform, von der höre ich nur Gutes. So machen auch viele. Also ich glaube, im B2B-Ding sind die da unterwegs.
B2B sind die riesig.
Genau, und ich glaube, so das ganze Alexa-Ding, Fire Stick-TV-Ding ist nicht so geil.
Und du musst dir einfach, ja, aber du musst dir einfach überlegen, immer muss man immer aufpassen, finde ich. Das merke ich, wenn wir mit unseren Businesskunden reden. Diese wirklich Usage-Punkte sind ja nicht alle, ich muss ein OpenAI, also das AI-Thema zwischen Microsoft und OpenAI und Facebook und Anthropic und so weiter und so fort, ist ein ganz anderes Thema als AI-Nutzung in der realen Welt. Und ja, Amazon hat, glaube ich, kein eigenes Modell.
Kannst du es kurz mal ausführen?
Ein Amazon hat kein eigenes Modell. Du kannst halt jedes Modell laufen lassen bei Amazon, das du willst. Jedes Open-Source-Modell, jedes irgendwas kannst du so starten, kannst das als Function-as-a-Service haben. Die haben ihr weiteres AWS-System, ne, ihr Hosting-System, wo sie es sehr einfach machen, ein Modell zu trainieren, ein Modell zu starten, ein Modell zu nutzen und so weiter und so fort. Haben wir kein eigenes Modell. Nach meinem Wissen. Also jetzt kein, ne, außer Anthropic Investment. Und ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen zwischen diesem Wettkampf zwischen den großen Modellbetreibern in der Frage, ob am Ende wird es nur OpenAI geben. Nein, glaube ich nicht. Und der wirklich realen AI-Nutzung. Und wenn wir mit unseren wirklich großen Kunden sprechen, natürlich nutzen die schon AI. Aber das ist minute. Das ist über das Gros der Firmen viel. Aber ja, die benutzen ein paar Tools hier und da und ein bisschen da und ein bisschen da und dann haben die irgendwie noch so ein bisschen Function Calls, um irgendwie Designs zu optimieren oder sowas oder Texte zu schreiben oder, ne, aber es ist nicht so riesig und da ist ein ganz anderer Competition-Bereich und da wird Amazon gewinnen, weil weiterhin AWS es piss einfach macht, das zu nutzen und das sinnvoll zu integrieren. Das ist wesentlich einfacher bei Amazon als bei vielen anderen. Deswegen höre ich immer wieder da Amazon
gewinnen die.
Ne? Amazon, wenn du als Firma AI machen willst, ohne dir direkt Chips zu kaufen, mach's auf Amazon.
Ne? Okay, Männer, mal ein bisschen auf die Uhr geguckt. Ich befürchte, wir werden das Smart Glass Thema wieder nicht schaffen. Und,
warum?
Ja, wir wollen noch
die AI-Use
Cases, 50 Minuten. 5 Minuten, okay, wie ihr meint. Soll ich noch raushauen?
Ja.
Ja, bitte.
Okay, Leute, dann.
Ich finde, wir brauchen noch ein bisschen.
Gut, gut. Ein bisschen Nerdzeug auch mal, ne, zur Abwechslung hier noch. Ja. Gut, also bei meinem Thema wird es jetzt wieder ein bisschen teuer für euch.
Scheiße.
Ja, danach wollt ihr auch wieder ein neues Gadget. Und ihr wisst, euer Job ist nicht, mir das auszureden. Also, ja, Thema ist, ich habe mir hier in Bangkok die Augen lasern lassen und überlege mir jetzt trotzdem, wieder eine Brille zu holen. Natürlich ganz nerdig, so eine richtige Smart Glass. Das scheint meiner Meinung nach wirklich so ein bisschen das nächste große Ding zu werden. Vielleicht auch nur Transitionstechnologie, aber es ist in einer guten Position, in den Alltag sich zu integrieren. Die ganz großen investieren, ne? Meta, Ray-Ban, Google, Xiaomi, preislich so zwischen 250 und 500 Euro. Aber es gibt sehr viel unterschiedliche Ansätze. Und ich überlege, was ist das Richtige? Einerseits gibt es so diese Lifestyle-Brillen wie Metas Ray-Ban, ne, mit Kamera. Ich bin aber kein Content-Creator, der alles damit filmen oder livestreamen will. Im Gegenteil, also ich hätte eher Sorge, dass die Leute dann wegen der Kamera schlecht auf mich reagieren.
Nicht
will ich es eigentlich gar nicht, ne? Hat man schon das Thema. Nichtsdestotrotz ist Meta natürlich dann ganz weit vorne, da auch noch viel mehr AI und Co. reinzubringen. Da sind sie aber noch nicht. Das sind die reinen Audiobrillen, Bose Frames, ist mir auch zu wenig. Wenn ich mir eine Smart Glass kaufen würde, dann soll die viel mehr bieten. Also ich will Navigation beim Biken, ne, automatische Sonnenbrillentönung, vielleicht sogar ein Teleprompter bei meinen Keynotes direkt im Display. Also ich will ein Display. Ne? Und da wird Even Realities interessant. Die haben was Neues rausgebracht, haben ein kleines Display im Sichtfeld. Erstmal nur so ein bernsteinartiges 8-Bit. Reicht aber für Navigation und Teleprompter, vielleicht auch Übersetzungen oder so Zeug. Ist interessant, aber gibt noch andere Ansätze. Produktivitätsbrillen, da hast du die X-Real R2 Rocket Max. Die haben keine Kamera, sondern Displays, sodass du so ein riesiges virtuelles Bild ins Auge zaubern kannst. Also stell dir vor, du sitzt im Zug, hast plötzlich einen 130-Zoll-Screen mit dir. Ne? Wird mit USB-C einfach am Laptop angeschlossen, Smartphone, Steam Deck etc. Use Case ist so eine mobile Workstation oder Netflix auf Reisen, zocken im Bett ohne TV. Es ist so eine coole Monitor-Alternative, aber ziemlich klobisch, ziemlich fett. Das wäre für mich so kein täglicher Begleiter, den ich dann immer aufsetze. Dafür sind die einfach nicht gedacht, auch mit Kabel und so. Ne? Gleiches gilt für die ganzen AR-Brillen, Magic Leap, HoloLens, wie sie heißen. Die machen dann Fokus auf.
Du schickst mir die ganzen Links noch für die Shownotes, ne?
Packen wir alle rein. Das ist dann eher Echtzeit-Augmented Reality, so mit Raumtracking und teils Handsteuerung mit Magic Leap, aber eher was für Büro und Industrie. Und jetzt kommt's, mein aktueller Gewinner. Richtig spannend wird's meiner Meinung nach erst, wenn du einen richtig multimodale AI-Assistenten damit realisieren kannst. Also Übersetzung, Erinnerung an Gesehenes, Notizen, Notifications. Und da hat gerade die Halo von Brilliant Labs eine Ankündigung gemacht. Sieht aus wie eine stinknormale Alltagsbrille, steckt aber ein Minicomputer drin mit Display und Sensoren. Laut Hersteller dünnste KI-Brille der Welt. 14 Stunden, 40 Gramm schwer und das Geile ist, Open Source. Datenschutz maximal zentral. Der hat so lokale Verarbeitungsfunktionen, eine Privacy-First-Architektur mit Default-Deaktivierung von Mikrofon und Kamera, hat aber auch Mikro und Kamera drin. Nutzt du einen KI-Assistenten namens Noah, der multimodal funktioniert, also die Seh- und Hördaten in Echtzeit verarbeiten kann. Kleine Latenz, aber er kann's und erkennt dann eben auch, wie Meta das so angekündigt hat, was du siehst, was du gerade siehst oder was du gesehen hast, Infos anzeigen, übersetzen, Websuchen, per Voice, Wie gesagt, leicht verzögert, aber schon recht reaktionsschnell. Und das Highlight ist der Narrative Memory. Halo merkt sich wichtige Dinge, die du eben gesehen hast, so wie Meta das auch sagt. Meine Use Case ist da dann wirklich Echtzeitübersetzungen, Erinnerungsstützen, so Preisinfos beim Shoppen, Sehenswürdigkeiten erklärt bekommen beim Sightseeing und das Teleprompter-Ding, wie gesagt, das alleine dafür würde ich so ein Ding schon holen. Und dann können Entwickler dank Open Source Philosophie eben selbst Apps bauen. Du kannst sogar selber Apps per Voice machen, ja, dass du selber mit deiner Brille sprichst und sagst, tu jetzt Folgendes für mich. Also, bottom line, sag dir, ich suche wieder nur nach einem Problem für eine Lösung, die ich haben will. Oder wären Smart Glasses wirklich das nächste Ding Richtung Zukunft? Vielleicht hat ja der eine oder andere Hörer auch schon mal so ein Ding ausprobiert und kann eine Erfahrung mit uns teilen.
Ich finde die Dinger sehen wirklich gut aus. Ich bin ein bisschen überrascht. Die haben 6 Millionen geraced bis jetzt. Das ist verdammt wenig für ein Hardware-Ding. Und ich kenne viele Kickstarter-Dinger, die auch ultra geil klangen auf dem Papier und am Ende vorne und hinten nicht funktioniert haben, ne? Also dementsprechend, aber es sieht schon gut, also ich finde die Open-Source-Idee schön und so weiter, es passt schon relativ gut.
$299 nur. Ja. Also das klingt alles ein bisschen
zu gut, um
wahr zu sein. Ja, das klingt so ein bisschen so wie der Humane-Pin. So,
ja, ich glaube, bei all den Dingern gerade musst du warten,
bis Humane-Pin du den Hand hast. Ich gekauft, ist scheiße.
Nee, genau. Das ist halt einfach alles wenn toll.
Wenn es irgendwie 800 dann kosten würde, würde ich mich wohl damit fühlen. So habe ich das Gefühl, das ist dann doch billig und funktioniert irgendwie nicht. Alles andere finde ich total geil. Open Source finde ich mega gut.
Also sind wir uns einig, wir wollen eigentlich so ein Ding. Ob die das Rennen machen, wissen wir nicht. Ich würde es auch nicht vorbestellen, sondern würde auch warten, bis man es mal in der Hand haben kann. Oh, jetzt haben wir Sebastian verloren. Aber dann könnte es interessant werden. Ne? Würdet ihr eine tragen?
Ich würde eine tragen, wenn sie gut ist. Ja.
Manuel, nein. Nee, würde mich nerven. Möchte ich jetzt aktuell nicht. Wir werden sehen, wie sich das, was der Johnny Ive da mit I.O. auf den Markt bringt.
Ja, ich glaube halt wirklich, also A, würde ich eine anziehen, weil ich eh eine anhabe. Ne? So, für mich ist das ein bisschen einfacher, die Frage. Ich bin halt wirklich gespannt, wenn das Ding dir Live-Übersetzung machst, ob du es dann und den Weg weißt und was erzählt zu den Sehenswürdigkeiten, einfach wenn du einen Urlaub in Barcelona machst. Ne? Ob du die kurz aufsetzt im Restaurant, um die Karte zu lesen und direkt gesagt zu bekommen, welcher Wein gut ist und zu was der passt und so. Ne? Also es gibt Cases, wo du sagen würdest, habe ich zumindest mit und setze sie mal kurz auf, um ein bisschen mehr Informationen zu haben.
Also ich bin da eher so ein Early Follower oder so. Die ersten Produkte, die werden ziemlich grottig sein. Ich wäre auch der Typische, der sich nicht das erste iPhone holt für einen damals ziemlich horrenden Preis gegenüber dem Rest und kein Copy-Paste können und so weiter, sondern dann wäre ich eher die Person, die dann das zweite oder die dritte Version nimmt, wenn die Kinderkrankheiten raus sind. Deswegen halt nicht. Aber ansonsten, da geht der Trend irgendwo hin. Irgendwo wird es da eine Lösung geben. Irgendwo wird es da was geben, was Spaß macht. Wir sind am Ende unserer Zeit, deswegen lass uns eine ganz kurze Runde AI-Use Cases, wirklich nur so ein Satz, wo Leute Inspirationen kriegen wollen.
Ich habe das GPT-Agent Feature ausprobiert. Mein erster Use Case ist, meinen nächsten Flug günstig zu finden. Der sucht jetzt einfach täglich bei Skyscanner, ob die Verbindung zu dem Preis da ist, die ich haben will.
Crazy. Und das funktioniert.
Abgefahren. Der braucht 22 Minuten, aber du kannst zugucken, wie die Maus da geht, das Ding bedient, merkt, okay, hier ist was falsch, ich mach das nochmal neu. Ich sitze da die ganze Zeit und denke mir, fuck.
Und du hast ihm einfach gesagt, ich will für ein oder zwei Personen einen Flug und so weiter und so fort.
Genau. Zwei Personen um die Zeit. Ich habe vorher die Tage rausgesucht, an denen diese Verbindung da ist, damit er nicht unnötig Zeit verbringt. Habe ihm dann ganz klar gesagt, was meine Kriterien sind und die Seiten, auf denen er suchen soll. Auf der Etihad-Seite, Etihad-Flug, da wird er leider erkannt. Also nach ein paar Klicks kommt so eine Security Detection, okay, hier ist irgendwie ein Roboter unterwegs. Da fliegt er da raus, aber über Skyscanner geht's.
Spannend.
Mega gut.
Auch interessante Frage, ob dementsprechend das cool ist für Skyscanner, dass dementsprechend noch viel mehr benutzt wird, weil, ne?
Ja, weil wenn die den Deal finden, kaufe ich es ja auch bei denen, ne? Also meiner habe ich auch drüber nachgedacht. Werbung verkaufen die ja nicht darauf, die wollen Abschlüsse machen. Und darüber
ich werde nie wieder einen Flug über flüge.de kaufen. Nie wieder, so schrecklich. Habe irgendwelche Versicherungen nebenbei gekauft, das Umbuchen hat nicht funktioniert und so weiter und so fort. Nee, vorbei. Wird dann direkt, dann steht da Eurowings billigste, gehe ich direkt zu Eurowings. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Cookie-System funktioniert oder was immer, dass Sie irgendwas abkriegen, aber ist mir egal. Weil also das war so eine grottige Experience, weil die haben so versucht, 1000 Sachen reinzudrücken. Ich habe leider keinen wirklichen AI-Use-Case im Moment, weil ich gerade tief da drin bin, hier einen Umzug zwischen Deutschland und Belgien hin und her zu machen von Möbeln, die müssen halt getragen werden. Da komme ich nicht so wahnsinnig viel.
Vielleicht sprechen wir mal über Roboter, dann können wir dir beim nächsten Umzug dann helfen.
Ja, das stimmt.
Ja. Also das ist ja echt einiges da in dem Markt gerade.
Und du, Manuel, was ist deiner?
Da nochmal ein paar News. Mein Use Case ist Notebook, LM, Google. Ich habe tatsächlich das mal an die Grenzen gebracht. In meinem Pro-Account bei Gemini oder bei Google kann ich 300 Quellen da reinladen. Ich habe einfach 300 PDF mit, also einfach Bücher da reingeladen mit 200 bis 500 Seiten pro Buch. Und einfach Quellen, die ich spannend fand, und ich habe mir da Mindmaps erstellen lassen. Und das war geil. Ganz ehrlich, geil. Das war wirklich wie eine ganze, so eine echt die geilsten Bücher, die du dir vorstellen kannst, da einfach rein, und ich will da jetzt eine Mindmap und ich will da, und dann habe ich einfach Fragen gestellt. Und tatsächlich interagiert damit und immer mit Quellen, da kannst du das Original lesen. Wow. Wirklich wow. Und du kannst natürlich auch dir dann Podcast erstellen lassen. Das ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das in Zukunft auch noch häufiger mache. Dann kannst du dir die Quellen aussuchen, bitte hier rüber, einfach mach mal eine kurze Summary und so.
Ja, ich schon das ganz auch.
Cool. Die Podcasts waren mir persönlich zu kurz, aber dass ich 300 riesige PDFs einfach verarbeiten konnte, Hammer.
Bis die Lampe bei Google anging, da ist wieder irgend so ein Typ, der ausprobiert, wo die Grenzen sind. Können wir mal einfach einmal vors Knie treten, bitte. Ne? Aber ja. Geil, das klingt gut. Aber das
ist wirklich, also die Mindmap-Funktion und so, es ist wirklich einfach sehr, sehr praktisch. Dann kannst du nämlich reingehen, dann kannst du die Quellen anschauen, es ist wirklich cool.
Mhm. Wir hatten gerade so eine ähnliche Überlegung auch, ob wir das, ne, nehmen wir unsere ganzen HubSpot-Daten, nimmst du in der Firma quasi alle E-Mails, die du hast, alle HubSpot-Daten, alle sonst was, und packst die einfach irgendwo rein, einfach um es zu haben.
Ja, also in einem Unternehmen zeichnen wir jetzt alle Meetings auf.
Das haben wir ja auch schon, ja.
Wo wir einfach sagen, alles aufzeigen, alles in ein gesammeltes Brain, und wirklich auch wenn es Offline-Meetings sind. Die werden einfach mitgeschnitten, Transkript rein, fertig, Dankeschön. Dass wir einfach jetzt, ja, ich weiß nicht, was wir mit diesem ganzen Datenwust nachher dann machen.
Ich mache damit dann Artikel.
Erstmal.
Ich sage einfach, hey, guck mal, schau dir mal die Meetings der letzten 3-4 Wochen an und sag mir, über was die Leute immer wieder gesprochen haben, was ein cooles Thema für einen Artikel wäre, zum Beispiel.
Mhm. Ne? Ja, und wir versuchen, das für Angebote zu machen. Das würde mich interessieren, da tiefer reinzutauchen, wirklich so, wie nutzt ihr das produktiv, welche Sachen zieht ihr da schon raus, was könnte man noch daraus machen, das finde ich ein cooles
Thema. Kann ich eventuell gucken, wir haben eine Sache, an der Ben gerade sitzt, dass wir quasi auch Angebote mehr automatisieren, das heißt, wir haben eine relativ einfache Summary-Möglichkeit für Gespräche mit Kunden, und dann fällt da automatisch raus, was wir mit dem machen sollten und auch welches Team mit dem reden sollte, auf Basis, dass das System ja weiß, welches Team an was gerade sitzt und wer sollte damit rein und so weiter und so fort. Deswegen, ja, spannend.
Ah, jetzt ist spannend. Nochmal richtig spannend. Also, na gut.
Mein Gott, ja, über eine Stunde, aber es hat einen Spaß des Lebens gemacht. Ich finde es sehr gut. Ich finde, wir waren auch relativ strukturiert dieses Mal. Also, muss ich wirklich sagen.
Wir werden besser. Wir üben.
Ja, wir üben.
Und ein bisschen kontrovers vielleicht auch.
Wir so ein bisschen. Bisschen wir müssen mehr noch, wir müssen, ja, ich muss, das nächste Mal überlege ich mir ein ganz hartes Thema. Da bin ich mal, keine Ahnung. Gut. Da werden wir was finden. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Ich werde das hier wieder zusammenschnibbeln und baldigst veröffentlichen. Und ja, ich hoffe, da der Upload von Sebastian hat gepasst. Der ist weg. Für die das Video gucken, Sebastian ist futsch. Für die Audio hören, Sebastian kann nichts sagen, weil er nicht da ist. Dementsprechend vielen Dank. Nicht auflegen, ich drücke jetzt Stopp. Dankeschön. Ciao, ciao.